Herzlich willkommen zum Rauszeit-Podcast, dem Natur-Podcast in Klammern mit Hund. Hallo Jenny.
Hallo Niklas.
Wie geht's
Sehr
dir?
Schön eingeleitet.
Ja.
Also ich komme gerade mit meinen Hunden vom Tierarzt und die haben Dürrfleisch von meiner Tierärztin bekommen und jetzt haben die es direkt wieder ausgekotzt. Ich hoffe, sie essen es jetzt wieder einfach.
Ja, Klassiker, ne?
Muss ich weniger putzen. Ja, wenn die so schlingen, ne? Also vor allem Exi, die schlingt ganz gerne und dann kotzt sie das wieder aus und dann ist das halt normal weiter.
Ja, ja. So wie man das als Hund macht. Ne?
Ja, genau. Naja, ich werde es erleben in einer halben Stunde. Mal sehen. Ja, und bei euch so? Wie geht's dir?
Ja, weißt ja. Erst NRW auf dem Programm gehabt und dann jetzt die Woche auch irgendwie so durchgerusht mit allem. Alles gerade ein bisschen viel. Aber das kennen wir ja schon aus den letzten Begrüßungen. Immer ist immer viel.
Immer viel. Sehr schön. Also alles wie immer.
Genau.
Wunderbar. Niklas, ich glaube, dass ich heute anfangen muss. Ich glaube, wir können das Schnickschnack-Schnuck überspringen.
Okay,
weil du hast du was Schönes mitgebracht?
Ich habe was richtig Schönes, weißt du doch. Weißt du ja schon, was ich mitbringen wollte.
Oh nee, ich hab's vergessen. Aber guck mal, dann kannst du mich wieder überraschen. Weil
alles
ich habe was nicht so Schönes.
Okay, das ist gut. Oder nicht gut, aber interessant.
Ja, also es ist natürlich voll cool, aber es wird dann ein bisschen traurig. Traurig.
Da bin ich gespannt.
Genau, bei mir geht's nämlich heute, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, ich weiß noch gar nicht, wie der Titel sein wird, aber es geht um Schwebfliegen. Niklas.
Ja.
Freust du dich?
Gucken wir mal. Kann ich jetzt
nicht
tatsächlich so.
Nicht so spannend für dich, oder was?
Kann ich jetzt so noch nicht viel mit anfangen, ja. Das ist jetzt nicht so mein Thema, muss ich sagen. Und auch nicht so richtig. Egal, fang mal an. Vielleicht holst du mich ja ab.
Ja, aber Schwebfliegen an sich ist ja schon mal voll cool, weil die sind ja, wie der Name schon sagt, das sind Fliegen, die eben quasi in der Luft stehen. Und deswegen heißen sie Schwebfliegen. Sieht halt total witzig aus. Was glaubst du denn, wie viele Schwebfliegenarten haben wir denn in Deutschland?
Einige.
eher so Hunderte oder eher so Tausende?
Eher Hunderte.
Mhm. So eine Tendenz.
200-300?
Es sind 450.
Ja, okay.
Also rund 450. Ja. Und die sind vom Aussehen her auch total unterschiedlich. Also manche sind irgendwie 5 mm groß, manche sind, keine Ahnung, bis zu 2 cm groß. Manche sind eher schlank, manche sind ein bisschen pummelig. Dann gibt's welche, die sind behaart und andere sind halt nicht. Die sind halt eher so glatt. Und ich habe direkt etwas für die Kategorie, weil ich diesen Fakt unglaublich krass fand. Also das ist wirklich, das ist für mich nicht vorstellbar. Oh, jetzt habe ich schon ein bisschen verraten. Wie dumm.
Egal, mach mal weiter.
Oh, wie dumm. Oh nein. Naja, okay, wir tun einfach mal so, als würden wir ganz neutral an die Sache rangehen. Also wir kommen zu unserer Kategorie Fakt oder Fake. Niklas, hier kommt die Frage. Wie oft können Schwebfliegen in der Sekunde mit ihren Flügeln schlagen? Bis zu 3-mal, bis zu 30-mal oder bis zu 300-mal?
In der Sekunde?
Yep.
Ja gut, jetzt wo das, also dreimal hätte ich jetzt sowieso schon gesagt, so, nee, das ist auf jeden Fall zu wenig. 30-mal die Sekunde ist auch irgendwie noch nicht so viel. Also,
Findest du 30-mal in einer Sekunde mit den Flügeln zu lang ist nicht viel?
Nee, wenn ich mir überlege, also ne, da kommt so ein bisschen der Fotograf mit ins Spiel. Wir machen ja demnächst eine Reise nach Costa Rica. Und da habe ich mir natürlich ein bisschen angeguckt, wie man Kolibris fotografiert. Und die können ja auch in der Luft schweben. Und was man dafür Verschlusszeiten braucht, damit du wirklich diese Flügel einfrierst, ist Wahnsinn. So, damit du wirklich nicht einen verschwommenen Flügel siehst, sondern wirklich einen Flügel. Und deswegen finde ich jetzt auch das schon bei einem deutlich kleineren Tier mit kleineren Flügeln, was dann relativ schneller schlagen kann einfach, finde ich jetzt mehrere hundert Mal. Also wie viel ist denn? Also wir wissen ja, ist die höchste Zahl jetzt so, ist ja schon ein bisschen
klar. Ja, ich habe schon richtig dumm eingeleitet, ich weiß.
Aber
ja, wie krass, oder? 300 Mal in der Sekunde. Was ist denn los bei denen? Was ist das für ein Vieh? Hä? Ich war mega schockiert, als ich das recherchiert habe. Du bist nicht schockiert, ne? Für dich ist so,
weniger.
Ja, so, ja, ist ein Sekt halt, ne? Machen komische Dinge.
Bisschen.
Nee, ich war völlig geschockt. Also, so ein Vieh, wenn ihr sowas seht, ist einfach mal 300 Mal in der Sekunde. Ja, also Schwebfliegen erkennt man daran, dass sie halt häufig aussehen wie Wespen, aber keine Wespen sind. Und das erkennt ihr ganz, ganz schnell daran, A, sie schweben in der Luft und B, sie haben riesige Augen. Und das ist immer ganz witzig, weil Schwebfliegen, vor allem die häufigste, die man bei uns sehen kann, Winter- oder Hainschwebfliege, muss ich kurz mal gucken, wo habe ich mir den schlauen Namen aufgeschrieben, für die, die es schlau wissen wollen. Episyrphus balteatus, das ist einer der häufigsten Schwebfliegenarten, die wir haben. Ja, und die sieht halt wirklich aus, so ein bisschen wie eine Wespe. Aber natürlich hat die auch kein Wespentalier und so, ne? Und die hat halt riesige Augen. Und ich finde es immer ganz witzig, weil ne, wir erkennen die natürlich direkt und so. Aber Menschen, die halt zum Beispiel Schiss haben vor Wespen, wozu ich ja auch gehöre, weil ich gar nicht weiß, ob ich dagegen allergisch bin, weil ich tatsächlich noch nie gestochen wurde. Ich versuche die halt immer zu fangen. Und das ist dann natürlich für Leute um mich herum ein bisschen komisch, wenn ich versuche, eine Wespe zu fangen, ne? Aber wenn man
warum
den.
Warum versuchst du die denn zu fangen? Warum versuchst du die zu fangen?
Ich scheitere natürlich kläglich. Ich meine, überleg dir mal, was die für große Augen haben, als ob die das nicht sieht.
Ja,
und die
ja,
sind ja mit ihren.
Die Reaktionszeit ist ein bisschen schnell.
Ja, und die können ja auch krasse Wendemanöver fliegen, ne, wenn die 300 Mal in der Sekunde mit ihren Flügeln schlagen können. Also ja, gar keine Chance, ne? Aber trotzdem, ich versuch's immer wieder. Da bin ich irgendwie ein Kleinkind geblieben. Und das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn ich dann versuche, eine Wespe zu fangen, weil die wirklich krass verarschen. Also man denkt wirklich, es ist eine Wespe. Aber es ist eine Fliege und man erkennt es eben daran, sie hat halt riesige Augen. Ne? Das haben halt eben Fliegen und nicht Wespen. Das ist so ein Erkennungsmerkmal. Also die Wespenteile fehlt und sie haben riesige Augen.
Hast du eine Lieblingsschwebfliege?
Ja, das ist die Winter- oder Hainschwebfliege, weil es halt die häufigste ist, weißt
du? Okay, ich habe eine andere.
Und welche? Google
der
ich.
Wollschweber.
Ach, aber ist es nicht? Ja, ja, ja. Warte, ich google mal. Ihr seid live dabei. Oh ja, die Schwebhummel. Ich nenne sie immer Schwebhummel. Süß, ja, die sieht wirklich süß aus. Die sieht auch, die imitiert so ein bisschen Hummeln, ne?
Ja, zumindest oder, sieht sie auf jeden Fall stark aus wie eine Hummel.
Ja.
Nur mit einem spitzen Ende.
Ja. Ja, sweet. Ja, okay. Und weißt du, was auch noch krass war? Wir sind immer noch bei den netten Sachen, bei den schönen Sachen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber hier diese Hainschwebfliege, ne? Das ist eine Wanderart. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, vielleicht. Erzähl mal weiter. Ich habe nämlich auch was im Hinterkopf zu Schwebfliegen. Und deren Wespenimitation, deswegen hau mal raus.
Nee, sag mal, was meinst du?
Ist es nicht so, dass die Mimikry, also die Wespennachahmenden Schwebfliegen, sich nicht überschneiden mit dem Vorkommen der Wespen? Also mit dem Peak der Wespenzeit? Ist das nicht so? War das da irgendwie so? Irgendwas habe ich da im Kopf, dass da die zeitliche Überlappung irgendwie anders ist, als man denkt oder so. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. Kann aber auch totaler Murks sein, ich weiß es nicht. So spukt er mal im Hinterkopf rum.
Boah, da hab ich da. Niklas, was fragst du mich das? Nee, leider, Niklas, hast mich auf den falschen Fuß erwischt. Das weiß ich nicht. Da hab ich keine Ahnung von. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr uns das ja auch gerne weitererzählen. Weil ich werde es nicht nachrecherchieren. Ich habe keine Lust. Genau. Aber du hattest ja gerade Mimikry gesagt, ne?
Mhm, ja, habe ich.
Genau. Und das ist natürlich auch wieder ein Stichwort. Also bei der Mimikry ahmen Tiere oder Pflanzen eben das Aussehen von anderen Tieren und Pflanzen nach. Und bei der Mimese den Lebensraum.
Ja.
Ne? Also da nochmal, ne, zum Beispiel Hier bei der Schwebfliege ist ganz richtig, die macht halt Mimikrie und ahmt halt irgendwie Bienen oder Wespen nach oder auch Hummeln.
Und Stabheuschrecke zum Beispiel ein Ast.
Genau, und die Mimese macht die Stabheuschrecke und die ist dann halt also irgendwie so ein Ast und das ist ganz witzig. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge, weil ich die so witzig finde. Wenn die sich bedroht fühlen, dann wackeln die auch so hin und her und imitieren so, dass es halt windig ist. Sie sind ein wackelnder Ast im Wind. Naja, also das ist einmal grob der Unterschied zwischen Mimikry und Mimese. Und genau, das machen die. Die machen Mimikry. Und was ich aber meine mit Wanderart, Niklas, hier, die Haienschwebfliege, ne?
Mhm.
Die überquert regelmäßig die Alpen.
Ja.
Du bist auch nicht überrascht, ne?
Nee, gibt ja auch Tagfalter, die das machen.
Alter, ich dachte
mir. Das finde ich ein bisschen beeindruckender.
Das ist ja nur verrückt. Hä?
Ja?
Die haben doch nur so ein Flügelpaar, das ist so voll dünn. Erfrieren die nicht?
Naja, die
Was
machen
ist
das.
Mit
wann
denen?
Machen die das?
Keine Ahnung. Die fliegen halt zum Überwintern.
Ich hab grad offen. Genau.
Ja, halt zum Überwintern, genau. Aber also genau. Manche bleiben auch hier, ne, und verstecken sich in irgendwelchen Ritzen. Aber es gibt auch regelmäßig welche, die überwintern im Süden. Das ist halt das so verrückt.
Aber das machen einen Teil von unseren Tagfaltern auch.
Ja, das ist ja nur verrückt.
Auch. Ja, und da denke ich mir, die sind so fragil und so groß noch. Also da bin ich noch beeindruckt, ne? Ich meine, ein ganz bekanntes Beispiel aus den Staaten ist ja der, jetzt habe ich den Namen vergessen, der Monarchfalter.
Ah.
Das ist ein ganz bekanntes Beispiel dafür. Der zieht von Mexiko bis ganz in den Norden der USA und so.
Aber
und,
ist der Monarchfalter nicht auch groß?
Ja, der ist auch ziemlich groß.
Ja, und die Schwebfliege, die ist ja winzig klein.
Ja, aber deutlich stabiler, finde ich. Also so ein Falter hat ja immer so zarte Flügelchen und so eine Schwebfliege ist ja so kompakt und klein.
Das stimmt, aber es ist einfach bei beiden völlig unvorstellbar. Man denkt halt immer, Zugvögel sind krass und dann ist da so ein Vieh, so ein kleines.
So ein kleiner Falter oder eine kleine Fliege.
So verrückt. Und dann wandern die einfach.
Jetzt kriege ich das, glaube ich, auch wieder hin. Ich habe es gerade mal gesehen, dass die schon ab Spätsommer so anfangen mit der Wanderung.
Und aber die fliegen halt noch relativ lange, ne? Also ich glaube noch bis September rein oder so, weil deswegen habe ich es ja auch jetzt ausgesucht für die Zeit, weil man die jetzt noch schön sehen kann.
Und das ist ja auch Hauptwestenzeit immer. Das ist ja so Peak-Westenzeit, so August, September.
Mhm.
Und deswegen ist, glaube ich, die Connection bei mir da gewesen, von wegen so, die überlappen sich nicht so doll wie. Naja, ist auch egal.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Schwebfliege ein wichtiger Bestäuber ist und ein Merkmal davon ist eben, dass die halt auch früher anfängt und später aufhört als Wespen.
Hm. Genau, ja, das macht ja Sinn, wenn die dann im Frühjahr wiederkommen,
gibt
es ja dann noch nicht so viele Wespen.
Genau, also entweder sind sie dann schon da oder sie kommen halt wieder. Und die können, Niklas, 25 Kilometer in einer Stunde zurücklegen.
Das finde ich wiederum krass. Das finde ich tatsächlich ziemlich krass.
Das ist doch nicht normal.
Weil die halt, also das finde ich auch nicht normal. Aber ich habe auch echt so schlechte Relationen. Da stelle ich mir auch, das ist so schön bildlich. Ne? 25 Kilometer weiß jeder, wenn man das selber läuft, das dauert ein bisschen.
Ja.
Und das Vieh ist ja einen halben Zentimeter groß. Ja, das ist schon doll.
Ja, und die sind halt auch voll die crazy Bestäuber. Die bestäuben halt auch Pflanzen, die für andere halt nicht so attraktiv sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Petersilie. Also die sind schon tatsächlich die wichtigsten Bestäuber, so die wir haben, ne? Und das ist halt crazy, weil
die
man denkt halt.
Ich dachte immer, es wären die Mücken.
Also einer von, ne?
Ach so,
also jetzt
einer
nicht
von.
Die,
ja.
Die Schwebfliegen sind ich jetzt mein, nicht auf Platz 1, aber wenn man jetzt mal so denkt, ne, es wird hier immer so ein Heckmeck um die Honigbiene gemacht.
Ja, das stimmt.
Ja? Aber klar, ist halt, können wir vielleicht mal eine extra Folge zu machen.
Können wir vielleicht mal machen.
Zur Honigbiene.
Wenn mal eine schöne Biene dran ist, eine Wildbiene, eine schöne, dann kann man das direkt mal mit reinnehmen.
Ja, echt. Ja. Genau. Ja, und jetzt kommen wir, also jetzt habe ich euch quasi ein bisschen was über die Schwebfliegen erzählt. Einmal, sie sehen halt mega sweet aus, weil die halt riesige Augen haben und in der Luft schweben können. Und sie sind halt einfach mega crazy, weil die einfach 300 Mal in der Sekunde mit ihren Flügeln schlagen und einfach die Alpen überqueren können. und bis zu 25 Kilometer in der Stunde zurücklegen. Also die sind wirklich crazy. Und Niklas, wir kommen, ich leite jetzt mal den Kack ein. Ich habe nämlich noch einen Fakt oder Fake mitgebracht. Und zwar, bist du bereit?
Ja.
Okay, also. Eine Untersuchung in der Schwäbischen Alb von 2020 verzeichnete Rückgänge der Schwebfliege um 57%, 87% oder 97%.
Boah, das ist schwierig einzuschätzen. Allgemein von Schwebfliegenarten oder okay.
Ja.
Ich habe natürlich überhaupt gar keinen Plan, was es da für Spezialisten gibt. Ich würde jetzt mal schätzen, da gibt es richtig krasse Spezialisten. Also wenn es jetzt um Biomasse gehen würde, würde ich so die bei in der Mitte mich einordnen, glaube ich.
Also bei 57?
Nee, da war ja noch eine Zahl mit 80, oder?
87.
Da würde ich so die 87 nehmen, glaube ich. Obwohl, das ist schon krass. Okay, machen wir es andersrum. Wenn es um die Biomasse geht, nehme ich die mit der 50, die 57. Und wenn es um Arten geht, würde ich die 87 nehmen.
Es stand halt nur beim NABU die Untersuchung in der Schwäbischen Alb von 2020. Mhm. Ich habe mir jetzt die Studie dazu nicht angeguckt. Deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es jetzt die Biomasse ist oder wie auch immer. Das kann ich dir nicht sagen, aber du musst dich trotzdem auf eine Zahl festlegen.
Dann nehme ich die goldene Mitte.
87?
Ja.
Das sind tatsächlich 97.
Krass.
Krass,
crazy.
Oder?
Crazy.
Ja, und es gab noch ein Update vom 11. Oktober 2022 von der Weltnaturschutzunion, der IUCN. Und die IUCN, das sind die auch die roten Listen der bedrohten Arten herausgeben. Und die haben angegeben 2022, dass 2/3 der Schwebfliegenarten in Europa vom Aussterben bedroht sind.
Crazy.
Krass, oder?
Das ist schon richtig crazy.
Ja, deswegen
woran
musst du auch
liegt das?
Das, ja, pass auf, kommt nämlich jetzt. Da gucken wir jetzt nämlich nochmal genauer drauf. Und zwar laut der IUCN sind Hauptgründe natürlich wie immer multifaktoriell und die spielen halt sich alle irgendwie scheiße in die Karten. Und die bestehen einmal zum Beispiel aus der intensiven Landwirtschaft. Das heißt,
häufiger
Grund, ne? Kannst du dir vorstellen, warum intensive Landwirtschaft? Das wäre da so ein Stichwort.
Ja, Pestizide, ne? Ist ja,
ist nochmal ein extra Punkt?
Ist nochmal ein extra Punkt sogar. Mhm. Ja, Monokulturen ist halt ein Thema, ne?
Ist
genau.
Ding, ne?
Keine
warum?
Spezifischen Wirtspflanzen, so. Es ist halt immer nur eine Pflanze und so
Ackerwildkräuter
und so. Naja, guck dir ein Maisfeld an, ne?
Ja.
Da wächst drin gar nichts außer Mais.
Typisches
drumherum
Beispiel.
Auch nichts. So, aber auch die Getreidefelder, das ist ja auch, sie sehen ja bei uns auch relativ einheitlich aus. Mhm. Wenn man da in andere Länder guckt, da wächst da noch relativ viel Zeug dazwischen und so. Das ist bei uns nicht so.
Ja, also Monokulturen ist quasi, ist halt eine richtige Scheißidee, wenn es um Biodiversität geht. Und man kann sich den Merksatz auf jeden Fall mal irgendwie hinters Auge tätowieren. Ich weiß nicht, warum hinters Auge. Aber man kann sich das auf jeden Fall mal tätowieren lassen. Je diverser ein System, desto stabiler. Das kann man grundsätzlich so mal festhalten. Genau, und Monokulturen führen eben nicht zu viel Arten, Artenvielfalt oder Blütenvielfalt. Und das heißt, der Schwebfliege wird halt einfach die Nahrung genommen. Dann aber auch eben durch zu frühe Maat, ne, auch ein Grund.
Klar.
Oder auch, keine Ahnung, wenn man halt auch in der intensiven Landwirtschaft irgendwie Hecken beseitigt, also Flurbereinigung betreibt, ne, verarmt halt auch alles. Und ja, dann haben die Schwebfliegen halt wirklich nichts mehr zu essen. Genau, und dann, wie du schon sagtest, Pestizide, also Einsatz von Insektenschutzmitteln. Da gibt's einmal Herbizide und Insektizide. Und bei den Herbiziden ist halt scheiße, weil, naja, die vernichten dann halt Blütenpflanzen. Wie gesagt, ne, die fliegen ja halt auch andere Sachen an, wie jetzt irgendwie irgendwelche Bienen oder Hummeln. Das heißt, wenn halt die Blütenpflanzen weg sind, die durch Herbizide kaputt gemacht werden, fehlen denen halt auch wieder Nektar- und Pollenquellen. Und jetzt gibt's halt auch noch, also ne, dann natürlich Insektizide, die sind natürlich auch davon betroffen, weil es sind halt Insekten. Das heißt, die Tiere werden halt, egal ob Adult oder Larven, werden halt direkt geschädigt, aber auch indirekt. Denn die Schwebfliege, die Larven der Schwebfliegen, die ernähren sich halt sehr gerne einmal von Blattläusen. Und wenn man halt Insektizide einsetzt und Blattläuse natürlich Schädlinge, ne, dann nimmt man ihnen halt auch wieder die Nahrungsgrundlage, ne?
Das wird ja auch gerne in der Diskussion vergessen. Wir reden ja die ganze Zeit über Blütepflanzen. Das ist jetzt natürlich nur die Nahrungsgrundlage für die fertige Schwebefliege.
Ja, genau.
Ne, aber die Larven müssen ja auch irgendwo Nahrung finden und häufiger, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Schwebfliegen ist, aber bei vielen Insekten ist das so, dass gerade die Larven hochspezifisch irgendwelche Pflanzen brauchen, um dann darauf zu fressen oder so.
Ja.
Die vergisst man in dieser Diskussion ganz häufig, weil klar, ja, genau.
Korrekt.
Das vergisst man immer und das muss man aber dazu nehmen. Also so ein Insekt hat ja mehrere Stadien.
Mhm.
Und die müssen alle essen, fast alle, bis auf die Puppen.
Genau. Und dann noch ein Punkt von der IUCN ist halt intensive wirtschaftliche Nutzung von Wäldern. Also die nicht nachhaltige Forstwirtschaft. Kannst du dir vorstellen, was da so ein Problem wäre?
Ja, das ist das Gleiche wie in der Landwirtschaft quasi, ne? Also wenn man sich so einen schönen Märchenwald vorstellt, als Normalo denkt man wahrscheinlich an einen Fichtenforst, der unten drunter schön mit Moos bewachsen ist, der ist halt relativ tot. Das mag vielleicht für den Außenstehenden ganz schön aussehen, aber da ist ökologisch ist der nicht wirklich wertvoll.
Immer ein bisschen so kacke, wenn man mit anderen Hundeleuten in den Wald geht und mit dem Hund spazieren geht und dann wird gesagt, oh, hier ist aber schön. Und die Biologin sagt dann, hier ist richtig scheiße. Das ist richtiger Kackwald. Ja, das ist wirklich nicht schön. Also, ne, du hast jetzt von Kahlschlägen geredet, natürlich, oder auch Einsatz von
Monokulturen halt, ja. Also.
Genau, auch da Monokulturen, aber auch Einsatz von Forstmaschinen, ne, die zerstören ja auch irgendwie Mikrohabitate. Aber auch Schwebfliegenlarven, die sind halt auch teils auf Totholz oder auch in Baumhöhlen oder feuchten Waldböden, die sind darauf angewiesen. Und naja, wir räumen halt auch immer schön auf, ne?
Genau, also gerade wenn Stichwort Borkenkäfer, da wird halt kahl geschlagen, alles raus, was irgendwie nur
nicht bei
ein bisschen
auf dem Baum ist, ne?
Genau. Und ja, da wird dann halt auch häufig, zumindest bei den altmodischen, noch mit Fichte nachgelegt, also wieder aufgepflanzt und das macht halt natürlich alles keinen Sinn.
Ja, voll. Ja, dann der Punkt Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen. Da sind zum Beispiel, ne, wenn wir beispielsweise Feuchtgebiete trockenlegen, ne, also viele Arten leben halt auch am Wasser, also die Larven.
Ja, oder ich sag mal, eine Feuchtwiese sieht ja auch anders aus als eine Trockenwiese und so weiter. Wächst auch schneller zu dann und so weiter.
Genau, oder wenn wir halt die Uferbereiche zerstören durch Begradigung oder Bebauung oder Versiegelung, reduzieren wir halt auch den Vielfalt, aber auch, ja, das ist. Und was halt auch so ein Ding ist, ist halt Fragmentierung oder auch Urbanisierung. Also kann man ja irgendwie gleichsetzen, weil durch Urbanisierung passiert Fragmentierung. Was ist das, Niklas?
Naja, Fragmentierung ist halt die Zerstückelung von Lebensräumen.
Ja.
Und alles, was jetzt die Jenny so ein bisschen aufzählt, das trifft quasi eigentlich auf jede Art zu, die wir haben, also fast jede.
Ja.
Wir haben immer das gleiche Problem. Lebensräume werden zerstückelt, werden dadurch kleiner oder sind nicht mehr miteinander verbunden. Gerade bei Tieren, die jetzt nicht fliegen können, ist das noch ein größeres Problem. Straßen, die nicht überquert werden können.
Mhm.
Mangel an Diversität an Pflanzen, Bioverfügbarkeit von Nährstoffen und so. Das ist alles, das trifft quasi, also diese Liste, die Jenny jetzt so vorgestellt hat, das trifft. Die wird man fast bei jeder Art finden.
Korrekt.
So, das ist quasi immer das gleiche Problem.
Und was halt bei der Fragmentierung halt auch ein Problem ist, also indirekt ein Problem, ist, die Populationen werden halt komplett isoliert. Ne? Gerade bei denen, die sich halt nicht irgendwie über Fliegen fortbewegen können. Und das ist natürlich auch wieder schlecht für die genetische Vielfalt.
Warum ist die wichtig?
Also durch Sex, wir machen das ja auch, vermischt sich eben Erbgut. Und das wird dann eben auch stabiler.
Genau, also je mehr
halt auch
je mehr
da wieder
genetische Vielfalt, genau, je mehr genetische
Vielfalt
das System,
hat, desto stabiler.
Genau. Wir haben ja auch ganz viele Gene oder jedes Tier oder jeder Organismus hat Gene, die er quasi nicht angeschaltet hat, die aber unter bestimmten Umwelt Bedingungen bei den Folgegenerationen angeschaltet werden.
Ja.
Und wenn die dann fehlen, weil die halt durch Inzucht quasi ausgezüchtet worden sind, kann man schlechter auf Umwelteinflüsse reagieren. Gerade in Folge Klimawandels etc. pp. Ist schon sinnvoll, wenn man auf relativ viel reagieren kann.
Ja.
Und ja, wenn man das nicht mehr kann, ist es natürlich schlecht.
Das ist übrigens das, was die Hundezucht nicht will. Wo wir nochmal kurz auf die Zucht gehen. Also in der Regel würden wir ja behaupten, je diverser ein System, desto stabiler. Das ist natürlich auch mit der Genetik so. Je diverser die Genetik ist und je besser durchmischt sie ist, desto stabiler wird sie auch, weil Gene nicht immer gebraucht werden und dann eben auch, wenn sie dann gebraucht werden, angeschaltet werden können. Das ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber man kann sich das vorstellen, als hätte man so einen Rucksack an und man geht raus und dann regnet es plötzlich und man holt sich eine Regenjacke raus. So, und so passiert das dann halt auch bei den Genen. Und bei den Hunden ist es beispielsweise so, dass wir sagen, ach, wir machen auch noch mal einen extra Red Setter. Komm, wir machen nur einen roten. Das ist ja mega gut. Und dadurch schwindet eben genetische Vielfalt und deswegen sind viele Hunde auch eben anfällig für sehr viele Krankheiten und deswegen ist die Hundezucht, naja.
Wir sind von Haus aus krank.
Sind von Haus aus krank, genau. Das ist auch ein riesiges Problem. Aber wenn man halt was mit reinmischt, hat man einen Mischling und das ist dann natürlich nicht gewollt von den Zuchtverbänden.
Ist ja nicht schick.
Genau. Naja, genau. Also das zur Urbanisierung oder zur Fragmentierung. Also einmal Punkt 4, Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen. Und dann haben wir noch einen fünften Punkt, Niklas. Was könnte der große fünfte Punkt sein, der nie in der Aufzählung...
Ja, Klimawandel.
Klimawandel, immer, ne? Genau.
Ja.
Da haben wir zum Beispiel, durch den Klimawandel verschieben sich zum Beispiel Blütezeiten. Und das heißt, manche Schwebfliegen, die schlüpfen halt zu Zeiten, wo einfach die bevorzugte Pflanze nicht mehr blüht. Und du hast ja eben auch gesagt, es gibt halt sehr viele Spezialisten darunter. Und wenn dann halt eben die Pflanze fehlt, ja, dann ist halt schlecht. Aber natürlich auch Extremwetterereignisse, Hitze, Dürren oder Starkregen, die können halt Populationen, vor allem halt auch regional, richtig, richtig stark dezimieren. Also generell Klimawandel, richtige Scheißsache, ist ein Thema. Genau, also ich fasse nochmal zusammen. Die Hauptgründe, warum es die Rückgänge zu 97% verzeichnet werden, sind laut der IUCN intensive Landwirtschaft, Einsatz von Insektenschutzmitteln, intensive wirtschaftliche Nutzung von Wäldern, Verlust und Verschlechterung von Lebensräumen und der Klimawandel.
Bitte. Gut.
Ja. Und ich hoffe, du reißt das Ruder jetzt hier noch irgendwie rum, dass wir nicht ganz traurig enden. Niklas, was hast du denn mitgebracht? Oder hast du noch Fragen dazu?
Nee, gerade weil wir jetzt schon gut in der Zeit liegen, sag ich mal, würde ich tatsächlich mit meinem Thema noch kurz anfangen mit einer kleinen Sonderkategorie, die wir so ab und zu vielleicht mal einstreuen.
Mhm. Ist ja ein Prozess. Ne?
Genau, wo wir von der Arbeit als, ja, von der Arbeit als Ökologe, Ökologin erzählen.
Mhm.
Und zwar war ich ja, wie wir in den letzten Folgen gehört haben, in NRW und habe da nicht nur oder eigentlich keinen Heimaturlaub gemacht, sondern war fleißig für ein größeres Projekt unterwegs und habe dann noch einen guten Freund besucht, den Johannes Amsoff. Weißt du, was der Kerl so macht, seinen lebenslangen Tag?
Ja, er ist Beringer. Vor genau, ihm ist kein Vogel sicher.
Genau, der ist Vogelbringer und ich dachte mir, vielleicht erzähle ich ein bisschen was von meiner Zeit da und was man da überhaupt so treibt.
Kannst du vielleicht einmal kurz am Anfang noch aufklären, weil ich, wenn du sagst, der bringt Vögel, dann ist das für mich natürlich nicht ein Aufschrei wert, aber vielleicht für den einen oder anderen.
Dazu kommen wir, genau.
Okay, gut.
Genau, also im Endeffekt ist das die Vogelbringung. Ganz platt gesagt, man fängt Vögel, dafür muss man natürlich ausgebildet sein und eine Genehmigung haben, also das darf nicht jeder und das sollte auch nicht jeder können oder dürfen. Das ist eine schon sehr lange Tradition unter Ornithologen und Ornithologinnen, aber tatsächlich meistens Ornithologen, wandelt sich aber so langsam. Und
ich hoffe, wie genau. Bei allem.
Ja. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Man nimmt je nach Vogel und Projekt kleine Ringe und macht die ans Bein von dem Vogel. Und diese Ringe haben Codes und Nummern und Namen drauf, sodass quasi jeder Vogel auf Neudeutsch gesagt seinen eigenen QR-Code hat. Jetzt nicht bildlich gesehen, aber damit man jeden Vogel ansprechen kann danach einzeln. Und es gibt ja weltweit Beringungsprojekte, wo Vögel an verschiedenen Stellen gefangen werden. Und vielleicht tatsächlich, wenn sich der eine oder andere fragt, so Vogelfangen ist jetzt was Fieses, was Gemeines. Ja, also im Endeffekt sollte man das auch nicht einfach aus Jux und Dollerei machen, sondern diese Vogelfangprojekte sind immer im Rahmen der Wissenschaft. Das machen auch zu einem Großteil Wissenschaftler, jetzt nicht überall auf der Welt sind das immer, ist Ornithologe gleich studierter Wissenschaftler, aber eben fachkundige Leute, die wissen, wie man Vögel fängt, so dass sie keinen Schaden nehmen oder halt im, also im besten Fall keinen Schaden nehmen. Klar, das ist gerade bei, wenn man viele Vögel fängt, kann das auch mal sein, dass sich ein Vogel dabei verletzt, aber das sollte im minimalsten Rahmen sein und ist auch zumindest meiner Erfahrung nach bei den ganzen Beringungsprojekten, wo ich jetzt schon mal da war, wirklich häufig gar nicht der Fall. Mhm. Klar, das ist Stress für die Tiere, das ist klar, ne? Also wenn man in einem Netz gefangen wird, das ist Stress für die Tiere, aber das ist ein Stress, den man den Tieren zumutet, um sie besser erforschen zu können, um quasi bestimmte Informationen zu bekommen, die man vielleicht sonst nicht bekommen könnte.
Wie zum Beispiel die Informationen, die ich gerade geliefert habe. Das sind ja auch Leute, die sich dahingestellt haben und haben das mal untersucht.
Genau.
Und so,
also,
ja.
So kriegt man was wird gemacht? Also, das klingt jetzt immer nur, da wird immer nur ein Ring dran gemacht. Nein, natürlich nicht. Also, die nehmen die Vögel, alle werden die vermessen. Und also alle morphometrischen Daten, so Flügellängen und so, das wird alles genommen, Art bestimmt, Gewicht genommen, alles drum und dran. Und dann werden die freigelassen und teilweise, und das ist das Problem, wird ein geringer Prozentsatz wiedergefangen. Irgendwo auf seinem Zugweg und so kann man eben Zugwege nachvollziehen im besten Fall und vor allen Dingen auch Änderungen in Zugwegen nachvollziehen. Also gerade zum Beispiel die Mönchsgrasmücke, wir sprachen eben schon vom Klimawandel, die zieht gar nicht mehr so weit. Ein Teil der Mönchsgrasmücken überwintert mittlerweile in Südengland, weil die sagen, okay, das reicht mir von den milden Temperaturen her. Ich muss gar nicht so weit südlich fliegen.
Crazy, ne?
Und sowas kriegt man eben damit raus. Also es gibt schon Kritik an der Methode, weil natürlich Stress, kann man sich überlegen, ist der Stress, der den Vogel hat, die Datenlage quasi wert, die man daraus ziehen kann. Das möchte ich tatsächlich gar nicht bewerten, weil im Endeffekt gibt es da andere Leute zu, die da wirklich viel Studien zu machen und auch das Ganze hinterfragen. Und das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, das bewerten zu wollen. Ich finde das vor allen Dingen projektweise sehr, sehr spannend, was dabei rauskommen kann. Und da kommen wir vielleicht kurz zu Johannes.
Liebe Grüße an Johannes.
Genau, viele Grüße. Und zwar fängt der Wachteln.
Mhm.
Also der hat ein Wachtelprojekt. Und das Spannende daran ist tatsächlich, dass er in den letzten 2 Jahren mehr Vögel gefangen hat, also mehr Wachteln gefangen hat, als die gesamte Vogelwarte Helgoland in 100 Jahren.
Das ist halt der Johannes, ne?
Das ist halt der Johannes. Also ja. Der hat sich da eine Methode irgendwie zusammen gebastelt, die sehr, sehr gut funktioniert. Und ich war jetzt schon mehrfach dabei. Und es ist tatsächlich mal ganz spannend, mal eine Wachtel in der Hand zu haben und vor allen Dingen dann auch so ein bisschen zu hören von ihm, was dabei rauskommt. Weil Wachteln sind tatsächlich ziemlich komplizierte Zugvögel, weil Wachteln brüten halt auch ganz gerne mal in Getreidefeldern und so. Und bei ihm kam dann raus, dass die teilweise echt in der Brutzeit noch mal komplett woanders hin wandern. Und genau, also da kommen relativ schöne neue Sachen raus.
Weißt du, warum bald das so ist?
Naja, du musst dir überlegen, wenn eine Wachtel irgendwo im Getreidefeld brütet, ja. Die kommen ja relativ spät im Jahr, also die kommen erst so im Mai. Mai, Juni beziehen die teilweise erst ihre Brutreviere, je nachdem.
Und du sagst, es ist relativ spät. Ich verstehe ja auch, dass es relativ spät ist. Was wäre denn so der Normalfall?
Ja, Normalfall will ich das gar nicht nennen, aber es gibt halt eben Arten, die kommen sehr früh in ihren Brutgebieten an.
Das heißt, wann wäre das so?
Ja, Ende März, ja. Anfang April und genau. So. Gerade die Zilpzalps kommen mittlerweile so echt Ende März, Anfang April. Die kommen ja auch aus dem Süden an. Und genau, die sind relativ früh dran. Ja. Wachtel ist mit die letzte, die quasi ankommt. Mhm. Und naja, dann ist ja auch bald Erntezeit irgendwann. Mhm. Und klar, wenn dann der Acker also abgesäbelt wird, hat die Wachtel kein Brutrevier mehr. Ja, dann muss die irgendwo neu anfangen. Und das machen sie dann teilweise auch. Und dann ziehen die teilweise echt noch mal relativ weit weg, um noch mal neu anzufangen.
Aber voll gut, dass die sich so, ich sag mal, in Anführungszeichen angepasst haben an den menschlichen Faktor.
Ja, wobei man muss dazu ja auch sagen, den Beständen der Wachtel geht's nicht so gut. Wachtel hat natürlich super hohe Verluste dadurch, dass die ständig ihre Gelege verlieren oder eben auch ihre Küken mal. Deswegen geht's der Wachtel wie allen Feldvögeln fast nicht wirklich gut so im Bestand. Also die Bestände sind prinzipiell nicht so gut. Gerade die Wachtel ist natürlich auch ein beliebter Speisevogel. Also hier in Deutschland wird die eigentlich nicht mehr so richtig geschossen, aber in Frankreich schon. Frankreich schießen die noch relativ regelmäßig, in Italien und so. Wo wir wieder beim Bringen sind, weil die Wiederfunde bei den Wachteln kommen tatsächlich relativ häufig von Jägern, weil die Wachteln schießen, aber eben auch öfter mal dann diese Ringe melden. Also die haben dann ja die Wachteln in der Hand, eben tot, aber können dann trotzdem diese Ringe melden. Und dadurch weiß man so, wo die Wachteln, die beim Johannes mal vorbeigekommen sind, dann in Südeuropa mal vorbeigekommen sind und dann ums Leben gekommen sind.
Getötet worden.
Genau. Nehmen wir es beim Wort. Ja, genau, ist richtig. Genau, also einmal so ein bisschen Zugrouten kann man da gut mit der Beringung rausfinden, eben auch Lebensdauer. Also es gibt tatsächlich gerade bei so koloniebrütenden Vögeln, die irgendwie alle auf einen Haufen hocken, man kennt ja so die typischen Vogelinseln irgendwie im Meer, kann man rausfinden, dass wie alt die Vögel werden. Ne, wenn die jedes Jahr immer an den gleichen Brutort kommen, hat man so teilweise schöne Extreme dabei, wie zum Beispiel, es gibt einen Albatros wohl, der 60 Jahre alt geworden ist.
Alter.
Oder eine Uferschnupf, die 30 Jahre geworden ist. Also so ein bisschen Stadien kann man da so ein bisschen rausfinden. Wie eben schon erwähnt, so ein bisschen die Treue von den Brutplätzen. Wenn man jetzt zum Beispiel Schwalben bringt, kommen die am nächsten Jahr wieder an die gleiche Scheune zum Beispiel. Ja, genau. Oder eben auch die Flügellänge. Also so Mikroevolution kann man darüber auch teilweise ganz gut nachmessen, weil, nehmen wir mal Mönchsgrasmücke, die kriegt wohl immer kürzere Flügel.
Weil die nicht mehr so weit fliegen muss, ne?
Vielleicht, ich habe tatsächlich den Grund vergessen. Es gibt dafür einen Grund, aber den habe ich nicht mehr im Kopf.
Na gut.
Genau, aber so mikroevolutive Vorgänge kann man darüber ganz gut nachweisen. Und genau, das ist ganz interessant. Nachteile sind natürlich der Stress, wie eben schon erwähnt. Wiederfundquote ist
guck
relativ
mal, ne?
gering.
Ja. Wenn du jetzt beispielsweise, also die Leute hören ja unseren Podcast, weil sie ja naturbegeistert sind. Und da sind bestimmt mal irgendwie ein, zwei Leute dabei, die mal irgendwie gucken wollen, ja, wie lange lebt denn so eine Wachtel? Oder wie groß ist der Flügel oder so, ne? Mhm. Und die Information hätte man ja nicht, wenn es nicht Leute wie Johannes geben würde, die das eben untersuchen und das immer regelmäßig dokumentieren und das eben auch im zeitlichen Verlauf dokumentieren. Ne?
Genau.
Oder auch, Klimawandelfolgen. Es gibt ja, also man hört ja immer, dass sich so die meisten WissenschaftlerInnen, also der Großteil davon, eben einig ist darüber. Es gibt einen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass es A, den Klimawandel gibt und B, dass er menschengemacht ist. Und diese ganzen Infos ist ja nicht nur eine Studie, die immer sagt, es gibt den Klimawandel, sondern die kommt ja eben durch ganz, ganz viele kleine Studien, die zusammengefasst werden als, Alter, das sind ja richtig viele Klimawandelfolgen. Ne? Und dazu gehört zum Beispiel auch die Info, ja, guck mal, die Mönchsgrasmücke muss nur noch bis nach England fliegen.
Genau. Also man muss das große Ganze immer sehen und nicht immer nur aufs Einzelindividuum. Also dementsprechend kriegt man da relativ gute Ergebnisse mit raus. Der Aufwand ist ziemlich extrem tatsächlich. Also Johannes schläft quasi nicht mehr während den Hauptzugzeiten. Und das ist tatsächlich morgens auch immer relativ viel Stress für den Beringer, weil der relativ viel Arbeit hat, hat aber eben auch viel didaktische Vorzüge. Also gerade Johannes macht sich relativ viel Arbeit, um auch jüngere Menschen an die Hand zu nehmen und die für die Ornithologie zu begeistern.
Cool.
Dementsprechend hat er auch wirklich junge Leute dabei. Und das ist natürlich toll, wenn man mal echt viele verschiedene Vögel ganz von nah sehen kann. Ne? Also durchs Fernglas ist immer schön und gut. Aber vom Nahen angucken ist natürlich auch noch mal was ganz anderes. Mhm. Natürlich, ich habe jetzt schon gesagt, die Vogelberingung ist sehr alt. Es gibt mittlerweile durch die Technologie auch andere Wege, wie man zum Beispiel so Zugrouten erfassen kann. Das ist mit GPS-Sensoren. Allerdings sind die natürlich sehr, sehr teuer. Also muss ich vorstellen, normalerweise kriegen die Vögel halt so einen Aluring um. Der kostet, weiß ich nicht, wie wenig Cent. Und so ein GPS-Tracker mit so einem kleinen Solarpanel oder so oder halt einem sehr guten Akku, der weit übertragen muss und so, die sind natürlich teuer. Und da kann man nur sehr wenige von nehmen. Und Vögel haben ein relativ hohes Sterberisiko, also weil, also in ihrem normalen Leben, ja, sei es die Fensterscheibe, sei es der Greifvogel, sei es das Auto,
die Katze,
Katze, alles Mögliche, die haben relativ hohes Sterberisiko. Und da kann man sich vorstellen, wenn man dann irgendwie nur 10 Vögel besendern kann und die Hälfte von Katzen gefressen wird, kommt dabei am Ende nicht so viel rum. Deswegen, ja, im Endeffekt war ich dann da, um Fotos zu machen, weil der Johannes natürlich immer ein bisschen Fotos braucht für Vorträge und so, damit er das, was die dann so rausfinden, auch an eine breitere Masse tragen kann. Und mir macht das immer relativ viel Spaß, weil natürlich ich auch nicht alltäglich irgendwie Vögel von ganz nah sehen kann und also beziehungsweise von so nah. Und so ist es ein bisschen, ja, die Zeit zusammen sinnvoll nutzen.
Aber dann ist Johannes auch jemand, der es schon gewohnt ist, da didaktisch Leute anzusprechen, die jetzt nicht so up-to-date sind bei dieser Thematik. Vielleicht fühlt er sich ja angesprochen. Und vielleicht hat er ja mal Lust, hier im Podcast darüber zu sprechen.
Vielleicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass er Spaß dran hat. Ich werde ihn zur Not ein bisschen zwingen.
Also Johannes, hier ganz offiziell für alle, hier ist offiziell die Einladung. Wenn du Lust hast, komm gerne rum.
Der kann das nämlich viel besser erklären als ich.
Ja gut, das macht er ja auch immer, ne? Ja, sehr gut. Ja. Ja gut, dann hast du das Ruder jetzt nochmal rumgerissen. Sehr schön.
Ja.
Obwohl wir da auch wieder beim Klimawandel waren. Ja, aber das ist ja auch unser Ziel mit dem Podcast, nicht nur die Hundeleute anzusprechen, sondern generell die Menschen anzusprechen, sich für die Natur zu begeistern, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch mal, ich sag mal, so Deep Talks zu haben, also so harte Fakten zu haben, dass man nicht immer sagt, ja, Klimawandel ist doof, sondern vielleicht immer zu sagen, ja, aber guck mal hier, Schwebfliege und Blütezeiten und die Mönchsgrasmücke und kleinere Flügel und dies, das. Dass man halt wirklich auch mal richtige Fakten hat, die man dann auch mal erzählen kann, warum der menschengemachte Klimawandel halt auch so problematisch ist und warum wir am besten vor Jahren hätten was dagegen tun sollen.
Genau.
Ja.
Also vielleicht in Zukunft mehr davon. Wir wollen natürlich auch nicht immer nur traurige Themen haben, aber da kommen wir sicherlich nicht drum rum.
Nein, geht halt
das nicht, ne? Ab und zu einzustreuen, gerade wenn wir Arten vorstellen, wird das immer wieder mal Thema sein. Egal, ob es jetzt Klimawandelgewinner oder Verlierer sind, das ist halt immer ein aktuelles Thema. wenn man sich mit Natur beschäftigt.
Korrekt. Ja, Niklas, hast du noch was? Brennt dir noch was auf der Seele?
Nö, glaub nicht.
Mir auch nicht.
Wir haben ja jetzt auch wieder maßlos überzogen.
Wir haben maßlos überzogen, ja. Ist nicht schlimm.
Ist nicht schlimm.
Kommt vor.
Ja.
Aber dann gehe ich jetzt mal pipi.
Gut.
Gut.
Wie am jedem Ende davon.
Wie am Ende davon. Ich habe wieder zu viel getrunken.
Guti.
Gut, alles bis klar. Nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen. Tschö.
Tschö.